SWR 2 Leben.
Urlaub, das bedeutet für viele vor allem eins, nichts tun, Luxus, sich bedienen lassen. Im Oberengadin bieten viele Hotels genau das an. Und doch entscheiden sich manche Urlauber dort für eine ganz andere Form des Urlaubs. In einem alten Bauerngehöft bilden sie eine Wohngemeinschaft auf Zeit. Sie kochen, spülen, putzen und schlafen in Gemeinschaftsräumen. Warum tun sie sich das an und wie funktioniert die Gemeinschaft? Auszeit in anderer Welt, wie sich die Urlauber in einem Schweizer Gästehaus selbst organisieren. Eine Sendung von Maike Hildebrandt.
Früher war das so links, so ein bisschen aussteigermäßig. Da waren so die lustigen linken Leute drin. Die Wäsche hing so einfach vor der Tür und so, ich hätte gerne mal dorthin wollen. Immer haben wir gesagt, du, da möchte ich mal hin. Und die waren so gemütlich mit Rauschebärten, also junge Leute natürlich.
Vera Pfau und ihre Freundin sind auf ihren Wanderungen schon oft am Ferien- und Bildungszentrum Salecina vorbeigekommen. Sie sind selbst ganz anders untergebracht. Die beiden älteren Damen sitzen in der gediegenen, holzvertäfelten Gaststube ihres Hotels mit Ausblick auf die hohen Berggipfel, auf denen im Juni noch der Schnee glitzert. Draußen warten Pferdekutscher auf Kundschaft. Drinnen servieren Kellner Kännchen Kaffee mit Engadiner Nusstorte, einer Spezialität der Gegend.
Hätten Sie gerne auch noch etwas trinken, Frau Farina?
Vera Pfau und Silvia Farina, beide aus Zürich, sind hier Stammgäste. Es ist eines der günstigeren Hotels, 180 Franken pro Nacht mit Halbpension, in der Nebensaison.
Wir sind auch da schon zu Hause. Also ich bin sicher über 100 Mal schon in diesem Hotel gewesen. Früher zum Skilaufen, meistens dreimal im Jahr, oder? Das zählt sich dann schnell.
Das Hotel liegt im Dorf Sils Maria im edlen Oberengadin, einer der teuersten touristischen Ecken der Schweiz. Talabwärts geht es nach St. Moritz mit seiner Schickeria, den Juwelierläden und Luxushotels. Ein paar Kilometer talaufwärts liegt Salecina. Im Engadin ist das vielen ein Begriff.
Naja, ich hätte immer gerne einmal mit diesen Leuten gesprochen und einmal gesehen, wie das aussieht.
Ich fand es immer faszinierend, wie das so zu und her ging dort mit den Kindern. Ja, und die waren so frei, da waren wir noch nicht so frei. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ist es immer noch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen links?
1971. Amalie und Theo Pinkus, ein linkes Buchhändlerpaar aus Zürich, verfolgen ihren Traum von einem gemeinschaftlichen Haus in den Bergen und gründen eine Stiftung. Lehrlingen, Studenten, Menschen ohne viel Geld wollen sie ermöglichen, Ferien im Oberengadin zu machen und politische Seminare durchführen zu können. Als sie erfahren, dass ein alter Bergbauernhof zu verkaufen ist, erwerben sie die Liegenschaft mit Unterstützung von großzügigen Spenden und sie trommeln Helfer zusammen. Junge Leute kommen aus Deutschland, Italien und der Schweiz und beginnen, gegen Kost und Logis, mit dem Umbau des verlassenen Hofes. Die 68er-Bewegung ist im Oberengadin angekommen. Die Aktivisten benennen den ehemaligen Hof nach einem Berg in der unmittelbaren Nähe, dem Piz Salecina. Und sie installieren eine Organisationsform, die bis heute einmalig ist und hier inzwischen seit über 45 Jahren praktiziert wird. Die Gäste-Selbstverwaltung.
Ich bin Ruben Signer, ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus Winterthur in der Schweiz. Das ist, glaube ich, mein 14. Mal. Das erste Mal war ich noch im Bauch meiner Mutter. Also jedes Jahr kommen wir hierher. Hier ist die große Küche. Also wir haben insgesamt zwei Küchen, eine große und eine kleine. Die große ist vor allem für das Abendessen. Wir haben 6 große Platten, eine große Arbeitsfläche, eine Stereoanlage, um Musik zu hören, während man kocht, einen sehr großen Backofen, das ist der größte, den ich bis jetzt gesehen habe, einen großen Kühlschrank, viele Gewürze, ja.
Jeder leistet täglich einen Dienst für die Gemeinschaft. Kochen, abwaschen oder putzen. Auf 1800 Metern bilden Gäste jeden Alters eine Wohngemeinschaft auf Zeit. Viele kommen aus Italien und der Schweiz. Über die Hälfte ist aus Deutschland. Ein Team kümmert sich in der kleineren Küche um das Frühstück für heute.
Marmelade habt ihr auch schon auf dem Tisch?
Marmelade, Honig, alles fertig.
Die Urlauber kommen im Sommer zum Wandern, zum Mountainbiken oder Surfen auf der Engadiner Seenplatte. Im Winter zum Skifahren. Die Langlaufloipe führt direkt am Haus vorbei. Auch viele Kunstgalerien und Museen gibt es in der Nähe zu entdecken. Manche wollen einfach nur ausspannen, die Bergluft genießen und die besondere Gemeinschaft erleben. Wie der Aufenthalt in Salecina funktioniert, geben die Gäste untereinander weiter. Wer nicht Bescheid weiß, fragt. Wer sich schon auskennt, zeigt, wie es geht. Durch die gemeinschaftlichen Tätigkeiten lernt man sich schnell kennen.
Tee können wir noch kochen. Schwarzen und Kräutertee gemacht.
Der Schwarze ist schon gleich fertig.
Die Tagungen und Seminare werden von den Gästen organisiert. Politwoche, Wandern mit Kindern, Skitouren, Yoga oder Chorwoche. Vor 2 Tagen ging ein Seminar zu Ende und die letzten Teilnehmerinnen sind gerade noch hier.
Ah ja, ich muss das woanders hin tun. Das ist eine Rechnung, genau. Die ist wichtig.
Diane sitzt auf ihrem Bett. Vor ihr liegt ein Stapel mit Zeitschriften, Prospekten und Flyern. Die 58-jährige Wienerin packt ihre Sachen. Das Zimmer ist schlicht. 4 Betten, 2 davon übereinander. Insgesamt gibt es 56 Betten in 2 Zweier-, 7 Vierer- und 2 Zwölferzimmern. Alle befinden sich in einem von 2 großen Gebäuden. Früher war es die Scheune, heute ist es das Schlafhaus.
12 Tage war ich hier. Ja. Zuerst ein bisschen Urlaub und dann Teilnahme am queerfeministischen Frauenseminar. Wobei man sagen muss, es waren unglaublich viele Frauen da. Frauensternchen natürlich. Es gab ganz unterschiedliche Workshops. Das Prinzip Putzfrau zur Auslagerung von Hausarbeit, zur Situation des Wiedererstarken des Antifeminismus, Antigenderismus und neue Rechte. Und ein Schwerpunkt war sicherlich Begegnung im Alter, die Erfindung des Alters.
Vor dem Haus auf der Wiese stehen bunte Tische und Stühle, eine Tischtennisplatte. Dahinter führt eine kleine Brücke über einen Fluss, die Orlenia, dann die Berge. Neue Gäste kommen an und andere reisen ab. Die jungen Frauen aus Mailand und Diane.
Ciao.
Ciao, Emilia.
Ciao. Please embrace Danielle, Suzanne und Nadia.
Super, okay, everyone.
Nahe am ersten liegt das 2. Gebäude, das Haupthaus. Hier befinden sich die Räume für die Tagesaktivitäten. Die Bibliothek, das Kinderspielzimmer, ein großer Saal, eine Stube, ein Kiosk, die 2 Küchen und Essräume.
Dann kommen wir hier in den Essraum, in den großen. Hier ist momentan rechter Betrieb, weil viele nach Hause fahren. Hier gibt es Nachtessen. Dann hat hier ein Klavier, 2 große Sofa und einen Kamin. Und hier kann man auch sitzen und Bücher lesen und so. Dann hat es hier den Diensteplan. Hier kann man sich selber eintragen, also wenn man sieht, aha, sie braucht noch jemand fürs Kochen und das hätte ich noch Lust morgen, dann kann man sich hier eintragen.
Eine Treppe mit groben schwarzen Granitplatten, noch aus Bauernhofzeiten, führt nach oben. Jürgen aus Ulm hat heute den Job, die Treppe und 2 Toiletten zu putzen. Er steht im 1. Stock mit einem Feger in der Hand. Auf dem Kehrblech liegt das Zusammengekehrte.
Ein bisschen hat sich's rentiert, oder? Nicht sehr. Also der Giancarlo, der sagt ja immer, die putzen hier so sauber. Also es ist fast zu viel. Nimmt jeder sehr ernst, diese Putzdienste offensichtlich. Ist doch gut, gell?
Bald nach der Gründung von Salecina werden die Grenzen der Gäste-Selbstverwaltung deutlich. Durch den ständigen Wechsel der Personen sind Buchhaltung und Finanzen in chaotischem Zustand. Es wird ein Gremium gegründet, das es bis heute gibt, der Salecina-Rat, und der fortan alle wichtigen Entscheidungen trifft. Der erste Rat, Mitte der 70er Jahre, besteht aus einer Gruppe von Stammgästen und Vertrauten der Gründer und er stellt für die Organisation des Betriebs einen Hüttenwart an.
Ja, dann kommen wir ins Büro. Hier arbeiten die Hüttenwarte. Es gibt insgesamt 4 Hier können sie die, ja, halt, was sein Hüttenwart machen muss, so,
die Kasse zählen, viele Mail beantworten, viele Reservierungen oder Anfrage einfach. Es wird dann gefragt, ob es Platz gibt und wann ist es möglich anzukommen. Und ab und zu muss man eigentlich in Hochsaison, Juli und August sagen, leider haben wir keinen Platz. Solche Sachen.
Giancarlo sitzt vor dem Bildschirm an einem großen Schreibtisch. Der Raum ist niedrig, hat dicke Holzbalken, kleine Fenster mit Blick in die Weite. Die beiden Frauen und Männer, die hier im Wechsel in Teilzeit arbeiten, nennen sich seit einigen Jahren nicht mehr Hüttenwarte, sondern Betriebsleiter. Aber der Begriff hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Einmal wöchentlich trifft sich einer der Betriebsleiter mit Gästen, die Ideen für das Abendessen der nächsten Tage haben.
Ah, natürlich, die Menüplanung machen mit den Gästen, so dass wir dann am Schluss wissen, was für die Woche bestellt werden soll. Und dann eben jeden Tag schauen, ob alles da ist, was gebraucht wird fürs Abendessen, fürs Kochen und fürs Frühstück.
Und wo bestellt ihr das Essen?
Meistens hier im Tal, so hier in der Gegend. Und dann haben wir seit ein paar Jahren angefangen, mehr Bioprodukte zu bestellen. Und das ist nicht unbedingt alles von Region, aber sonst Fleisch ist bei Metzgereien Vico Soprano. Sie haben auch Bio-Fleisch vom Tal und Milch und Käse auch, Brot auch.
Salicina hat sich zu einem Schweizer Vorzeigeprojekt entwickelt. Im Jahr 2017 gewann das Ferien- und Bildungszentrum den ersten Platz beim ausgeschriebenen Preis von Cipra Schweiz, einem Dachverband von Organisationen, die sich für die nachhaltige Entwicklung in den Alpen einsetzen. Dazu passt, dass die meisten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Ja, fast alle Gäste haben diese Sensibilität, würde ich sagen. Aber wir versuchen auch, die Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu unterstützen und das Auto zu Hause zu lassen. Nur als sozusagen Einladung, oder?
Die Betriebsleiter holen Gäste bei ihrer Anreise auf Wunsch mit dem Auto an der Bushaltestelle im nächsten Dorf Maloja ab und bringen sie bei ihrer Abreise wieder dorthin. Jürgen ist inzwischen im zweiten Stock angelangt, wo die Toiletten liegen, und ist vielleicht schon fertig mit Putzen?
Beinahe mit der ersten. Es sind ja zwei.
Aber macht dir auch nichts aus, die Toilette für andere Leute zu putzen?
Nee, ich mache es ja zu Hause auch. Also insofern, das macht keinen Unterschied.
Die Ferien im Mehrbettzimmer und mit der Erledigung von Diensten zu verbringen, statt in einem der vielen Hotels im Engadin, warum lassen sich diese Urlauber darauf ein? Hilla aus Berlin ist Lehrerin in der Erwachsenenbildung und kommt seit über 20 Jahren her.
Die Solidarität hier, auch dieses Putzen füreinander, den anderen zu verwöhnen, dass nicht die Gäste anonym an einem Tisch sitzen und kennen sich nicht, das gibt's ja nur in Salicina, das gibt's in keinem Hotel. Und grundsätzlich glaube ich, dass ich in Salicina mehr Menschen finde, mit denen ich mich wirklich ehrlich austausche, ohne nur Smalltalk oder ohne nur Äußerlichkeiten, als in so einem großen Hotel, wo ich wirklich denke, das Geld könnte man auch für was anderes verwenden.
So wie es Hilla heute empfindet, stellten es sich die Gründer in den 70er Jahren vor. Das neue Zentrum sollte ein Haus der Begegnung werden. Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die sich in fortschrittlichen sozialen oder politischen Bewegungen engagieren, sollten sich hier erholen können, dabei auf Gleichgesinnte treffen und Erfahrungen austauschen.
Natürlich wird es für uns Ältere manchmal schwierig, dass man im großen Schlafsaal schläft. Die Lärmempfindlichkeit steigt. Aber das scheint ja so zu sein, dass die anderen Sachen so wichtig sind, das Naturerleben, die kulturellen Sachen, der soziale Zusammenhalt, dass wir tatsächlich dann sagen, gut, dafür nehmen wir das in Kauf. Und das ist natürlich schon eine Einschränkung, klar.
Vor ein paar Jahren war die Situation schwierig. Die Gästezahlen gingen zurück, die Stammgäste, die noch kamen, blieben unter sich und wurden zusammen alt, manche noch aus der Gründerzeit. Der 65-jährige Leo kennt Salicina schon seit seinen Tübinger Studienzeiten, aber nur vom Hörensagen. Heute lebt er in der Nähe von Mannheim und ist seit 10 Jahren regelmäßig zu Gast.
Oft war so ein bisschen die Stimmung, wie das manchmal so ist unter Gleichaltrigen und Alt-68ern, so ein bisschen eine präsige Stimmung, wir waren toll und wo sind die Jungen und wo ist die Weltveränderung, und das fand ich nicht gut. Aber scheinbar haben sie da die Biege gekriegt, und jetzt, als ich gekommen bin, war ja das Haus voll mit 50 jungen Frauen, die da eine queer-feministische Woche verbracht haben. Solche Sachen sind großartig natürlich.
Auch jüngere Leute zieht es inzwischen hierher, und Salicina hat den Generationswechsel nahezu geschafft. Während in den Hotels und Ferienwohnungen der Region die Übernachtungszahlen sinken, läuft es im alternativen Salicina gut. Die Gästezahlen steigen. 2017 verzeichnet das Ferien- und Bildungszentrum 10.000 Übernachtungen.
Nein, kein Hund.
Das ist doch ein Hund. Papa. Siehst du das?
Das ist so ein Sportler.
Anita und Lukas, 35 und 36 Jahre alt, sitzen mit ihren beiden Kindern im Spielzimmer auf dem Boden und rätseln vor einem Puzzle. Für die Familie ist es der erste Salicina-Urlaub. Nur Anita war schon einmal hier, bei einem Seminar über Landwirtschaft und Politik. In Zürich ist sie engagiert in der solidarischen Landwirtschaft, bei der Verbraucher einem regionalen Landwirt verbindlich die Produkte abnehmen. Ihr gefällt, dass hier möglichst ökologische und regionale Lebensmittel eingekauft werden und deren Verarbeitung.
Das gemeinsame Kochen, das finde ich auch sinnvoll, dass eine große Menge, ein Menü gekocht wird für alle. Das wäre ganz anders, wenn man ins Restaurant geht und dann jeder sein Menü bestellt. Ja, da gibt es dann immer Reste, die nicht gegessen werden.
Auch in den Hotels?
Ja, sicher. Ja, dort wird sicher viel weggeschmissen, weil man immer für alle Wünsche was haben muss. Und dann wird das nicht aufgebraucht.
Weil wir aus Zürich kommen, kenne ich schon auch die Geschichte oder die Geschichten um Theo Pinkus und den Buchladen und was das für eine Bedeutung auch für Zürich hat, für die ja, linke Bewegungen und Intellektuellen in Zürich und in der Schweiz. Also ich habe immer von Salicina gehört. Es hat mich sehr berührt auch, wenn ich das so sagen darf, weil sonst ist diese Stadt-Land-Graben relativ groß. Gerade in linken Kreisen, sie bewegen sich sehr stark im urbanen Raum. Und es ist schön zu sehen, dass man diese Kultur der Selbstverwaltung auch in anderen geografischen Räumen auch kultivieren und pflegen kann.
Lukas promoviert an der Universität Zürich im Fachbereich politische Philosophie und fühlt sich in Salicina nah an den Themen, die ihn beschäftigen. Seit der Gründung wird ein solidarisches Preissystem praktiziert. Es gibt keinen festen Übernachtungspreis, sondern jeder bezahlt nach Einkommen. Dafür ordnet sich der Gast nach Selbsteinschätzung in eines von drei Preisniveaus ein. Man kann entweder mehr, kostendeckend oder ermäßigt zahlen. Erwachsene können wählen auf der Skala zwischen 77 Franken und 40 Franken pro Tag mit Halbpension. Ob sie im Zweier- oder Zwölferzimmer übernachten, spielt keine Rolle. Die Preise unterscheiden sich nicht. Darüber hinaus gibt es einen Sozialfonds für Menschen mit besonders wenig Geld, gedacht für Alleinerziehende mit Kindern oder Empfänger von Arbeitslosenbezug.
Das finde ich schon eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt von einer gerechten Wirtschaft, weil wenn alle immer das Gleiche zahlen müssen, die Menschen und auch ihre Mittel sind nicht gleich. Man könnte schon fordern, dass alle den gleichen Lohn bekommen. Das wäre ein anderer Ansatz, aber das ist jetzt ein anderer Weg. Und das finde ich anhand von der Ungleichheit, die existiert, ein sehr schöner Gedanke, dass man diese Ungleichheit so entgegenwirkt. Und es funktioniert angeblich, ja.
Hallo Barbara.
Hallo.
Wir brauchen ein Messer auf jeden Fall.
17 Uhr. In der großen Küche treffen sich die Köche. Ihr Dienst beginnt.
Ja, Giancarlo muss uns noch das Rezept für die Polenta bringen. Und da kommen schon die Jungköche.
Ja.
Hallo.
Hallo, die Brigade.
Guarda quante cipolle.
Cipolle.
Molte cipolle. Wir sind die ganze Brigade.
Ja.
Wir zwei.
Ja.
Super.
Drei Erwachsene, eine Jugendliche und drei Kinder. Im Menüplan steht für heute Salat, Lammragout mit Polenta. Ratatouille und Spiegelei für die Vegetarier. Giancarlo bringt die Rezepte und klärt Fragen.
So, 2 Kilo und 200 Gramm
Polenta.
Und insgesamt sind wir
31.
Und wie viel sind die Vegetarier?
Aber Polenta ist gleich für alle. Polenta ist.
Ah, ja, natürlich. Natürlich. Okay, gut. Ein Problem weniger, ja.
Die Köche binden sich Schürzen um, greifen sich Messer aus der Schublade, bauen das Gemüse zum Waschen neben der Spüle auf und suchen unter vielen großen Töpfen die geeigneten heraus.
Ich habe noch nie so viele Mengen gekocht. Ich bin gespannt, welcher Deckel auf den Topf passt.
Also, hier ist die Bibliothek, hier kann man lesen. Es hat sehr viele Bücher hier. Hier muss man immer ruhig sein für die, die lesen. Oder hier kann man auch ungestört Karten schreiben oder Zeitungen lesen. Ja. Hier ist der große Saal. Es hat einen Beamer, wo man einen Film schauen kann. Es hat ein Klavier. Es hat auch eine Stereoanlage, wo man CDs laufen lassen kann oder Kassetten oder ich glaube sogar so alte Kassetten von Filmen.
Die kleineren Kinder waschen ausgiebig die Salatblätter im großen Spülbecken. Ein Junge rührt im Lammragout. Die anderen Köche schmoren das Gemüse an und bereiten die Salatsauce zu. Um 7 soll das Essen fertig sein. Die Köche sind gut in der Zeit. Die Kinder aus dem Kochteam gehen mit der Glocke durch Haupt- und Schlafhaus. Das Signal, Essen ist fertig. In großen Schüsseln tragen die Köche die Gerichte in den Saal und verteilen sie auf den 4 Tischen.
Achtung! So, das ist vegetarisch oder mit Käse für die Vegetarier.
Das mit Käse?
Sieht schon nach Käse.
Aber wir brauchen Löffel, große Löffel.
Super, ihr seid ja lieb.
Reicht so? Im Anschluss an das gemeinsame Essen findet in Salecina an jedem Abend die Koordination statt. Sie dient dazu, dass sich die Gäste bei den täglichen Diensten abstimmen und bietet Gelegenheit, gemeinsam Themen zu erörtern, die das Haus und die Gemeinschaft betreffen.
Guten Abend.
Buonasera. Ein Lob auf die Köche.
Genau, das war ich. Ja.
Die Koordinationsleiterin Anna lebt in Österreich und stammt aus Italien. Heute braucht nicht eine zweite Person für die anwesenden Italiener übersetzen. Anna kann es selbst.
Du bist aber selber, weil ich bin immer in der Küche.
Wer die Koordination leitet, leistet damit einen der Dienste, die im Angebot sind. Anna nimmt den Plan zur Hand.
So eine gute Gruppe ist hervorragend, weil wir haben schon fast alle Dienste voll. Es fehlt nur mehr für morgen in der Früh 2 Personen fürs Frühstück. Sonst ist alles schon belegt. Wer hat sich nicht eingetragen? Ich kenne nicht, ich weiß nicht den Namen. Wer bietet sich an?
Gudrun. Ja. Noch eine Person. Ancora una persona.
Eine wäre noch fällig. Schaust du mit? Und nochmal den Namen.
Lukas.
Als letztes gibt es, wie immer an dieser Stelle, den Wetterbericht für den nächsten Tag. Keine guten Nachrichten.
Von Italien ziehen pausenlos Gewitter und teils kräftige Schauer heran. Die Wolken bleiben dicht, Aufhellungen sind kaum dabei. Bis zum Abend summiert sich der Regen auf 30 bis 60 mm. Ein Tag für drinnen. Morgen müssen wir Uno oder schönes Spiel organisieren, weil morgen ist nichts zum Rausgehen. Das war's für morgen. Auf Italienisch, bitte Pietro.
Mercoledì molto nuvoloso.
So, ja, jetzt haben wir eigentlich alles gesehen, also alle wichtigen Sachen. Fast das Ganze.
A posto?
Schönen Abend noch an alle.
Und viel Spaß morgen beim Spielen.
Auszeit in anderer Welt, wie sich die Urlauber in einem Schweizer Gästehaus selbst organisieren. Eine Sendung von Maike Hildebrandt.